This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt.
Hallo.
Jonas, sag den Leuten Hallo.
Perfekt.
Jonas, du machst es manchmal nicht einfach, Mensch. Tut mir leid.
Ich habe meine innere Katze gechannelt. Falsche Folge, sorry.
Falscher Podcast, der Katzenpodcast, den nimmst du danach auf.
Ja, sind wir noch bei Faschismus?
Ja, wir sind noch bei Faschismus.
Ja, Jonas, was ist ein Faschismus für dich? Wir haben jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen und ich hoffe, dass du ein bisschen was auch aufgeschnappt hast. Was wäre denn jetzt so deine Arbeitsdefinition von Faschismus oder Kernelemente von Faschismus, die wir in Italien, in Rumänien und jetzt auch in Brasilien gesehen haben, in den unterschiedlichen faschistischen Bewegungen?
Also es geht immer darum, die Nation wieder zu gebären und eben um die Unterordnung, also der Einzelne unter das Kollektiv. Oft sind die faschistischen Bewegungen fast alle wahrscheinlich antisemitisch, rassistisch und so weiter. Wir haben ja jetzt gehört, dass das in Brasilien ein bisschen anders war.
Aber es auch in Brasilien Parteimitglieder gab, die Protokolle übersetzt und verbreitet haben. Also da war der Führer jetzt in Brasilien von der Bewegung persönlich eine Ausnahme, genau. Aber in den niederen Rängen gab es da durchaus die traditionell klassische Verbindung zwischen Faschismus und Antisemitismus zu der Zeit, wobei ich in der vielleicht nächsten oder übernächsten Folge nochmal genauer darüber rede, wie das Verhältnis in Italien zwischen Faschismus und Antisemitismus genau war und dass es eben da am Anfang nicht Teil der faschistischen Doktrin war, antisemitisch zu sein, auch wenn Mussolini in seiner Jugend schon mal so ein paar komische Sachen veröffentlicht hatte als Journalist und dann das aber später als eine deutsche Fehlinterpretation des Faschismus gesehen hat, bis er dann von den Nazis auf Linie gebracht wurde später von den Deutschen und dann auch Rassegesetze in Italien erlassen hat, die zu einer Deportation von ganz vielen Juden geführt haben. Aber du hast vollkommen recht. Das nur als ganz kurzer Einwurf zum Antisemitismus und Faschismus.
Nicht, dass, denke ich, viele Wesenselemente schon rausgearbeitet. Ein wichtiges Merkmal war eben auch noch der Schritt in ein neues Zeitalter, der durch den technologischen Fortschritt ermöglicht wurde. Gefühlt befand man sich schon in der Zukunft, der Gegenwart weit voraus. Die Technologien, die erschaffen wurden, waren vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren undenkbar. Die Ausbreitung des Kapitalismus und die Spezialisierung und die Ballung von Produktion in den Industriezentren hat dazu geführt, dass auch die Wissenschaft extrem davon profitiert hat und sich die Welt nicht in ein neues Zeitalter bewegt hat.
Die Moderne.
Auch.
Da.
Die Moderne. Genau, der Aufbruch in die Moderne. Es haben sich neue Nationen gebildet und diese Nationen haben ihre eigenen Mythen geschaffen, mit denen sie sich neu strukturieren wollten. Teilweise waren das kommunistische Mythen, sozialistische Mythen, anarchistische Mythen, sozialdemokratische Mythen, konservative Mythen. Aber der Faschismus hat seine eigene Art gehabt, den Mythos der Nation zu schaffen und nach den jeweiligen Gegebenheiten kulturell, geografisch, soziologisch, geschichtlich, religiös zu ordnen. Also jeder Faschismus hat was Eigentümliches, was es dann natürlich schwer macht, zu den Wesenskernen des Faschismus vorzustoßen. Aber ich glaube, so ein vergleichender Ansatz, wie wir ihn jetzt auch gewählt haben, der hilft uns dabei, eben Unterschiede herauszuarbeiten, die den einzelnen faschistischen Organisationen innewohnen, aber auch durch die Unterschiede dann letzten Endes auf den Wesenskern des Faschismus zurückkommen, den wir nicht nur in der faschistischen Bewegung Italien, sondern im Nationalsozialismus sehen, dann wäre das ja auch mit dem Faschismus schon längst vorbei, sondern dass wir eben den Geist des Faschismus aufspüren, die Ideologie des Faschismus, die auch gerade in der heutigen Zeit besonders attraktiv macht.
Marx hätte gesagt, das Gespenst des Faschismus, das in Europa umgeht und in der Welt. Ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst des Faschismus.
Ja, leider. Und wir müssen jetzt Ghostbusters spielen und das Gespenst einsaugen. Aber erstmal müssen wir uns anschauen, was wir da eigentlich einsaugen und welche verschiedenen faschistischen Bewegungen es gab. Und nachdem wir letztes Mal auf dem südamerikanischen Kontinent unterwegs waren, geht es zwar noch nicht aufs europäische Festland zurück, sondern wir legen einen Zwischenstopp in Großbritannien ein. Um es mal vorweg zu sagen, es gab in Großbritannien zahlreiche faschistische Parteien. Ich werde gleich mal ein paar aufzählen, aber es ist keiner der faschistischen Parteien gelungen, jemals an die Macht zu kommen. Sie haben meistens Propaganda gemacht, haben versucht, sich während des Zweiten Weltkrieges mit dem nationalsozialistischen System zu verbünden und zu alliieren und haben wieder Widerstand geleistet gegen den Eintritt Großbritanniens in den Zweiten Weltkrieg. Und aber es ist keiner Partei gelungen, wesentliche Wahlerfolge zu erzielen. Und so sind das alles eher Splitterparteien geblieben, die trotzdem zur Zeit des Zweiten Weltkrieges großen Einfluss in Großbritannien hatten. Um da mal ein paar zu nennen. Es gab die British Fascists, die werden wir uns gleich anschauen. Die Imperial Fascist League, die New Party, die British People's Party, das Union Movement, die Action Party.
Action Party ist cool.
League, die, ja. Und wir werden uns nachher auch die British Union of Fascists anschauen, wenn wir da schon bei Action Party sind. Deren Logo ist einfach ein Blitz auf blauem Hintergrund, noch mit Rot drin. Das sieht einfach aus wie so eine Mischung aus Flash und Captain America. Das hatten die beide ihre Wappen zusammen fusioniert. Das sieht schon sehr nach Superheldenfilm aus und weniger nach faschistischer Bewegung.
Aber da sind wir vielleicht ganz kurz, bist du auf was Interessantes gestoßen vielleicht, dass möglicherweise, nur als Vermutung, Captain America eine faschistische Figur sein könnte?
Nee, wie kommst du denn darauf?
Vielleicht müssen wir mal eine extra Folge machen über den Zusammenhang von Superman und den Faschisten oder so, aber also nur als einstreuender Fakt. Superman-Comics wurden nach Artikeln benannt, die in der Zeit über die faschistischen Bewegungen in vor allem Nazi-Deutschland, aber auch in Italien geschrieben wurden und weil da die Arbeitslosenrate und so durch solche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wie den Autobahnbau und so dann den Arbeitsdienst verringert wurden, wurden die Faschisten und die Nationalsozialisten eben als Supermänner, als Superman in der amerikanischen Presse beschrieben. Und die Inspiration von diesen Artikeln hat dann die Macher des Superman-Comics dazu bewegt, sich zu überlegen, wie würden diese Supermänner denn aussehen? Die könnten dann fliegen und da steckt eben auch dieser faschistische Körperkult in Superman drin, ne? Also Superman sieht natürlich aus, auch wenn er ein Alien ist, wie der ideal gestellte Körper in so einem Leni Riefenstahl-Film, Wille zur Macht oder so, wo es um die Olympia geht. Und die ganzen faschistischen Bewegungen hatten eben alle eigentlich immer so einen Körperkult und so eine, ne? Den sieht man bei Captain America und Superman auf jeden Fall auf eine Art auch.
Ja, ich glaube, über Männlichkeit und Faschismus und das Bild des soldatischen Mannes sollten wir mal eine eigene Folge machen.
Oh ja.
Da kann ich einen Literaturtipp einwerfen von Klaus Teweleit, Männerfantasien. Geht es genau um den faschistischen soldatischen Körper, sein Verhältnis zur Frau, zu allem anderen, was ihm Angst macht und was seine körperliche Einheit beschädigen könnte. Und da könnten wir auf jeden Fall noch eine Folge zu machen und die Züchtung des ultimativen Soldaten Captain America war ja auch eine Idee, die im Dritten Reich in Form der Lebensborn untersucht wurde, die Möglichkeit, in Anführungszeichen eben reinrassigen deutschen Prototypen zu schaffen, indem man eben Mitglieder der SS und Mitgliedern der SS Frauen gesucht hat, die dem deutschen arischen Ideal entsprachen und es gezielt versucht wurde, infolge dieser Experimente eben eine ganz reine Menschenelite heranzuzüchten, die dem SS-Staat dann oder dem NS-Staat dann treu ergeben würde.
Das war das Lebensborn-Projekt, ne? Dieser Verein Lebensborn von Himmler.
Ja, oh Gott, das gehen die Themen wirklich nicht aus. Aber machen wir jetzt erstmal einen Sprung, beziehungsweise fliegen wir Hess nach Großbritannien.
Hoffentlich erfolgreicher als Hess.
Schauen wir uns da mal um. Und zwar, 1923 wurde die erste britische faschistische Organisation gegründet, die sich ursprünglich British Fascisti nannte, die britischen Faschisten, und die sich gezielt an Benito Mussolini orientierten und antikommunistisch, antisozialistisch agiert haben. Und dann eben, wie schon vorweggenommen, während des Zweiten Weltkrieges Propaganda für Nazi-Deutschland gemacht haben. Was an dieser Bewegung der British Fascisti interessant ist, ist, dass sie von einer Frau gegründet wurde, und zwar von Rotha Beryl Linton Orman. Vier sperrige Namen, die in Kensington geboren wurden, in der Nähe von London. Rotha wurde in ein Elternhaus voll von Militärs geboren. Ihr Vater war Major, sein Großvater.
Was ist da los? Wir reden einmal über eine Frau und du kannst nicht den richtigen Artikel verwenden.
Und dann reden wir einmal über eine Frau und dann ist es auch eine Faschistin. Können wir nicht endlich mal was über Sheroes erzählen, über weibliche Heldinnen? Das wäre doch mal auch ein positives Thema. Über Rosa Parks oder so. Das, wäre mal angenehmer, anstatt uns da mit Rotha Beryl Linton Orman rumzuschlagen.
Dann finden wir am Ende noch irgendwelche komischen Sachen raus, die Rosa Parks in ihr Tagebuch geschrieben hat. Und dann müssen wir wieder kritisch. Also ich habe einfach Angst, Leute zu behandeln, die ich cool finde, weil am Ende finde ich dunkle Dinge über die raus. Ne?
Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Eltern Rotha auch militaristisch erzogen haben, sehr autoritär und eigentlich keine Rotha als Kind wollten, sondern eher einen Sohn. Ja. Rotha Orman und ihre Freundin Nesta Mott gehörten damals eben zu den wenigen Mädchen, die 1909 beim Crystal Palace Scout Rally erschienen und Pfadfinderinnen werden wollten. Das hat dann letzten Endes geführt, weil sie natürlich als Frauen nicht aufgenommen werden durften, dass sich die Girl Guides Bewegung gegründet hat, also eine Form von Pfadfinder für Pfadfinderinnen, eine Gruppe für Pfadfinderinnen. Im Ersten Weltkrieg hat sie sogar gedient als Mitglied der Women's Voluntary Reserve und des Scottish Women's Hospital Corps. Sie wurde daher für ihren Beitrag beim großen Brand von Thessaloniki im Jahr 1917 ausgezeichnet, erkrankte dann allerdings an Malaria und wurde nach Hause geschickt. Genau, 1918 wurde sie dann Leiterin des British Red Cross, der British Red Cross Model School, um Fahrer auf dem Schlachtfeld auszubilden. Als sie dann vom Krieg ernüchtert war, beziehungsweise als die Kriege dann leider vorbei waren, hatte Linton Armand allerdings noch nicht genug und hatte das Gefühl, sie müsse den Kampf, der im Ersten Weltkrieg begonnen hatte, national weiterführen und hat sich versucht, in einem antikommunistischen Bündnis zusammenzuschließen und hat da in rechtsextremen Zeitschriften wie zum Beispiel dem Patriot nach AnhängerInnen gesucht, um gegen die gefühlte Bedrohung durch die Kommunisten in Großbritannien, Schmelztiegel und Herbstkammer des Kapitalismus war und der Produktion.
Ne? Ja, klar, British Empire zu der Zeit natürlich das immer noch, also zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs immer noch das führende Empire, auch wenn die Amerikaner ihnen da schon eine ganze Zeit eigentlich auf den Fersen waren und Kolonien abgeluchst haben und also vor allem spanische Kolonien abgeluchst haben, aber auf dem Weg waren, die Briten wenigstens eine Konkurrenz zu werden, ne, bis zum Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist das British Empire dann aber extrem geschwächt durch die Riesenausgaben. Und es ist nach dem Ersten Weltkrieg durch die riesigen Kriegskredite, die die Amerikaner an die Franzosen und den Briten gegeben haben, eigentlich klar, dass die Amerikaner jetzt die Welthegemonie übernehmen werden. Das wird dann im Zweiten Weltkrieg nochmal richtig deutlich und nach dem Zweiten, aber eigentlich ist es nach dem Ersten Weltkrieg schon eine Entwicklung, die da einsetzt.
Ja, also der Erste Weltkrieg ist dann vorbei und die kriegsgebeutelten SoldatInnen, wie auch Lyndon Ormond, kehren zurück und sehen, dass sich in der Demokratie in Großbritannien einfach nichts tut, nichts vor und nichts zurück, obwohl eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen. Die Monarchie besteht zwar noch, aber durch die Ausbreitung der Zivilgesellschaften, durch politischen Diskurs und Parlamentarismus scheint wirklich etwas möglich zu sein. Aber sie ist enttäuscht von dem Parlamentarismus, weil er sich viel zu sehr in Parlamentsdebatten verliert, anstatt wie Benito Mussolini einfach zur Tat zu schreiten. Und bewundert eben Benito Mussolini für seine handlungsorientierte politische Herangehensweise. Anstatt eben die Parlamentsdebatten zu suchen, anstatt sich da in ewigen Debatten zu verlieren, fordert sie, zur Tat zu schreiten und die britische Nation zu alter Größe zurückzuführen, nämlich zum Höhepunkt des Kolonialismus. Lyndon Ormond gründet verschiedene Parteien, schließlich auch eben die British Fascisti, die sie vor allem mit Hilfe von Geld durch ihre Mutter finanziert.
Mama kümmert sich. Mama sponsert auch deine Faschistenpartei. Klar, ist okay. Nee, mach ruhig.
Lyndon Ormond hat es auch nicht weit geschafft mit den British Fascists oder British Fascisti. Sie hat nie die große Bedeutung erlangen können, aber aus ihrer Partei ist eine sehr bedeutende britische faschistische Partei und wahrscheinlich auch die bekannteste, nämlich die British Union of Fascists, hervorgegangen. Lyndon Ormond fand allerdings, dass deren Gründer Oswald Mosley, zu dem wir gleich kommen werden, fast schon kommunistisch war. Wir werden gleich sehen, woran das liegt. Aber ja, da hat immer ein bisschen eine Konkurrenz auch innerhalb der oder zwischen den einzelnen faschistischen Parteien geherrscht, weil es ja letzten Endes im Faschismus auch immer um Führungspersönlichkeiten geht, um den Führer, die Führerin in dem Fall eines neuen Staats oder einer Partei, die den Willen des Volkes, der Nation verkörpern kann. Und da kann es eben nicht zwei geben, vor allem wenn sie so unterschiedlich sind wie Oswald Mosley und Lyndon Ormond. Und daher gab es dort immer auch teilweise gewalttätige Auseinandersetzungen. Lyndon Ormond war auch von Alkohol und Drogen abhängig und Gerüchte über ihre sexuelle Orientierung begannen dann auch ihren Ruf zu schädigen. Schließlich stellte ihre Mutter dann auch die Finanzierung ein, nachdem sie schmutzige Geschichten über Trinkgelage, Drogen und Orgien gehört hatte. 1933 wurde Lyndon Ormond dann krank und wurde von den British Fascists ausgegrenzt, da die effektive Kontrolle auf Harnett übergegangen war. Die versuchte, der Gruppe neues Leben einzuhauchen. Mit 40 Jahren verstarb sie dann schon und ja.
Okay, kurzes Leben der britischen Faschistin erster Generation. Spannend, dass es in England quasi von einer Frau die erste Bewegung mitgegründet wurde. Ich kriege ganz starke Savitri Devi-Vibes von ihr auf jeden Fall.
Ja, man muss sagen, dass die Faschisten zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur Antikommunisten waren und sich keine krasse antisemitische oder mythisch-nationalistische Ideologie herausgearbeitet hat. Also die Nation hat natürlich eine Rolle gespielt, die Erneuerung der Nation, die Wiedergeburt der Nation, aber sah sie Großbritannien eigentlich gewappnet, wenn er nicht der Kommunismus wäre, der versucht mit seiner Gleichschalterei und der Revolution der Klassen dieses Projekt der Nation zu...
Aber da muss man natürlich auch sagen, in England gab es ja eine reiche Tradition an kolonialen Mythen und einem sehr ausgeprägten Mythos des British Empire als den gottgegebenen Herrschern der Welt quasi. Und dass diese kleine, verregnete Insel mal zeitweise quasi die ganze Welt beherrscht hat und wir heute alle auch irgendwie Englisch sprechen, ne? Ist ja dem British Empire geschuldet. Und da gab es natürlich zur Zeit des Ersten Weltkriegs, da hatte das natürlich, da gab es Generationen von Generationen an kolonialem Reichtum, auch mit der britischen Oberschicht und ein sehr eingespieltes System und schon sehr eingespielte Mythen, die man zwingend dann vielleicht auch nicht neu erfinden musste als neue faschistische Partei. Ne? Da ging es dann eher darum zu sagen, wir müssen wieder so ein Empire sein, wie wir 1730 waren oder 1650.
Ja, und das erklärt übrigens auch, weshalb ein Großteil der ursprünglichen Mitglieder der British Fascisti auch der Aristokratie angehören.
Surprise, surprise.
Also ganz viele Barone, Baroninnen, Herzoge, Herzoginnen, Lords und Ladies von was weiß ich, haben die British Fascisti am Anfang unterstützt, weil sie den Einfluss, weil sie eben dieser Idee des Empires nachgeweint haben und sich gesehnt haben nach einem Umsturz, der nicht ihre Privilegien und ihre gottgewollten Hierarchien in Frage stellen würde, sondern eine Revolution stattfindet, die ihre Macht festigen, ausbauen würde und die Hierarchie, die sie im Auge haben, nämlich ja eben die aristokratische Hierarchie, am Leben halten.
Ja, die ganzen Downtown Abbey-Faschisten, das wäre doch auch mal eine gute Serie.
Aber ich habe es ja schon angesprochen, es gibt noch zahlreiche britische faschistische Bewegungen und die bekannte, die mit dem großartigen Logo, mit dem Blitz auf blauem Hintergrund, Captain America meets Flash, also der Superhelden, das Superheldenwappen, also die faschistische Bewegung, die das Superheldenwappen in der Flagge führt, die von Oswald Mosley gegründet wurde. Sagt euch der Name was? Kommt er euch bekannt vor?
Haben wir schon mal drüber gesprochen?
Ich glaube, wir haben Mosley schon mal geteasert, als wir über Savitri Devi geredet haben.
Ach, war das nicht der Junge zu ihren Füßen?
Nee, das war der deutsche Verleger. Das war ein deutscher Neonazi.
Ja.
Über den wir noch eine eigene Folge mal machen werden. Genau, aber Mosley war der aus den Arbeiterkreisen oder aus den wenigstens so ähnlich wie Mussolini aus der Arbeiterbewegung stammende Faschist in England, ne? Wenn ich das richtig weiß, der auch gern mit Uniform durch die Straßen marschiert ist.
Genau, der sich auch selbst zum Führer der britischen Faschisten aufschwingen wollte, der von Mussolini begeistert war und auch ein politisches Fähnchen im Wind war, von den Sozialisten, Royalisten, Konservativen letzten Endes bei den Faschisten angekommen ist und seine British Union of Fascists gegründet hat. Er wurde auch in eine adlige Familie geboren, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Die Familie war anscheinend in Staffordshire prominent und es wurden 3 Baronetstitel verliehen, von denen 2 heute ausgestorben sind, aber er trug noch einen. Sein 5-facher Urgroßvater John Parker Mosley, ein Hutmacher aus Manchester, wurde 1781 zum Baronet ernannt. Er war der 4. Cousin von Queen Elizabeth, the Queen Mother, über ihren Vater Claude Bowes Lyon, den 14. Earl of Strathmore and Kinghorn.
What the fuck?
Ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Nichts interessiert mich weniger als europäische Königshäuser, aber ich habe jetzt vielleicht was gefunden. Ich glaube, das britische Adelstitelsystem und deren unglaublich komplizierte Aufzählung von Genealogien, ich glaube, das nervt mich noch mehr. Auf jeden Fall, er kommt aus einer aristokratischen Familie, aus wohlhabenden Verhältnissen.
Ich will doch ganz kurz anmerken, dass ich das beeindruckend finde, dass dieser dritte Cousin der Queen damals so krass coole Hüte gemacht hat, dass er befördert wurde in die Aristokratie. Also vom Hutmacher zum Aristokraten ist auf jeden Fall eine spannende Story.
Er war nicht nur der Dritte, er war sogar der Vierte, was seine Leistung noch viel beeindruckender macht. Auf jeden Fall sehr interessante Familienverhältnisse. Und natürlich wäre er kein guter Faschist, wenn er nicht auch im Ersten Weltkrieg gekämpft hätte. Er hat nämlich in der britischen Kavallerieeinheit in der 16. The Queen's Lancers gekämpft, und zwar in Frankreich an der Westfront. Später wechselte er dann zur Royal Flying Corps als Beobachter, aber während einer Vorführung vor seiner Mutter und Schwester stürzte er ab und geht mit einem dauerhaften Hilken zurück. Also man stelle sich den faschistischen Führer Großbritanniens mit einem Hinken vor.
So ein bisschen wie Goebbels.
Sorry, Ableismus. Ja. Trotz der Verletzungen kehrte er aber an die Front zurück und fiel während der Schlacht 1915 bewusstlos aus, während er vor Schmerzen ohnmächtig wurde. Anscheinend verbrachte er den Rest des Krieges mit Schreibtischarbeiten. Aber eben auch ein Kämpfer im Ersten Weltkrieg, ein Kriegsversehrter, der nach Großbritannien zurückkehrt. 1920 heiratete er Mosley Lady Cynthia Simmy Curzon, die zweite Tochter des ersten Earl Curzon of Kettleston. In dieser Ehe begann er jedoch eine längere Affäre mit Cynthias jüngerer Schwester, Lady Alexandra Metcalfe, und einer separaten Affäre mit ihrer Stiefmutter, Grace Curzon, Marchioness Curzon of Kettleston. Nach Cynthias Tod heiratete Mosley seine Geliebte Diana Mitford in einer geheimen Zeremonie in Nazi-Deutschland. Und ihr dürft mal raten, wer denn als Gast bei der Hochzeit war.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Weil die beide hinken.
Nee, es war tatsächlich Hitler. Hitler war auf der Hochzeit von Mosley. Nachdem Mosley
cool
geheiratet hatte, mit der Schwester seiner Frau geschlafen hat, und dann noch mit der Stiefmutter von seiner Frau geschlafen hat. Der hat einfach Klass. Das ist britische Aristokratie.
Das ist ein normales Wochenende für die britische Aristokratie. Ich meine, wenn man so lange die Welt beherrscht hat, da bleibt dann nichts anderes mehr üblich, als inzestuöse Affären nebenbei zu unterhalten. Aber da haben wir ja schon gehört, dass Mussolini auch ähnlich gehalten hat.
Ja, ja. Familienbande, ne? Blood is thicker than water, sagt man doch, ne?
Sagt man so.
Nein.
Als Faschist.
Und als braver Aristokrat, der Mosley ja war, war er natürlich beunruhigt von den sozialen und vor allem auch ökonomischen Bedingungen, die zu dieser Zeit vorherrschten. Namentlich hat er sich gesorgt vor dem Sozialismus, dem Kommunismus und den damit verbundenen Verlusten seiner Privilegien und als Adliger. Er war in dem Sinne vielleicht der wirtschaftswissenschaftlichste Faschist, den wir in dieser Reihe behandeln werden. Er war auch befreundet und hat mit Keynes zusammengearbeitet, dem britischen Wissenschaftler, auf den der Keynesianismus zurückgeht. Jojo, wir beide haben mal Wirtschaft studiert, das hatten wir auch entweder in Mikro- oder Makroökonomie mal. Der wird heute immer noch gelehrt, ganz wichtiger Ökonom. Ich kann jetzt nichts erklären, was er geleistet hat.
Ja, fand ich damals schon unsympathisch in den Makro-Vorlesungen, von daher.
Aber um gegen diese Unsicherheiten anzukämpfen, hat er das sogenannte Mosley-Memorandum verfasst. Das Dokument forderte hohe Zölle, um die britische Industrie vor internationaler Finanzierung zu schützen und das britische Empire in einen autarken Handelsblock zu verwandeln. Zudem setzte es sich für die Verstaatlichung der Hauptindustrie in höhere Schulabgangsalter und Renten zur Reduzierung des Arbeitskräfteüberschusses sowie für öffentliche Arbeiten zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit zwischen den Kriegen ein. Also wir haben hier auch einen Faschisten, der sozialistischer klingt als alle anderen Faschisten, die wir bisher behandelt haben. Einer, der Verstaatlichung und jüngeres Rentenalter, Schulabgangsalter fordert, der fordert, dass Arbeitsrechte beispielsweise in Großbritannien ausgebreitet werden, der sich bewusst auch Union of Fascists, also Gewerkschaft der Faschisten bezeichnet hat, was zeigt, dass ihm es ihm vor allem um eine wirtschaftliche Neuausrichtung der britischen Nation ging, eben in ganz kolonialistischer Manier. Er hat gesehen, dass der Kapitalismus in Großbritannien zuerst Fuß gefasst hat, dass er zuerst unglaubliche Massen an Geld, an Arbeitskraft, an Potenzial freigesetzt haben, aber sich dieses Potenzial irgendwie verläuft. Und daher wollte er, dass die Nation, die faschistische Nation, zum verlängerten Arm des Kapitalismus machen, aber einem Kapitalismus, der eben für das Volk, für die Nation arbeitet und für dessen, deren Wohl. Deswegen war er auch bedacht, auch als guter Populist, eben Arbeiterrechte zu fordern und Verstaatlichungen und soziales Sicherungssystem wollte er einführen, natürlich nur für jene, die seinem Konzept des britischen Menschen genügten. Das galt natürlich nicht für Menschen anderer Hautfarbe und auch nicht für Juden. Aber mit diesen Thesen und mit dieser Ideologie ist er halt auch auf Rattenfang im linken Lager gegangen. Ne? Hat dort auch unglaublich Wähler abgegriffen und hat so eine Art linken, also ich will es nicht linken Faschismus nennen, aber einen sehr, ökonomisch würde ich mal sagen, linken Faschismus ins Leben gerufen. Mosleys Memorandum legte außerdem die Grundlagen für den korporatistischen Staat fest, der Unternehmen, Arbeiter und Regierung zu einem Körper vereinen sollte, um den Klassenkonflikt zu beseitigen und die britische Wirtschaft zu stärken. Das Kabinett und die Labour-Partei lehnten das Memorandum ab und Mosley trat im Mai 1930 von dem Ministerposten zurück, den er damals noch nicht mit der British Union of Fascists hatte, sondern mit, den Ministerposten hatte er als Konservativer noch inne. Aber auch von Konservativen merkt man hier eben, dass seine Thesen sehr weit ins linke Spektrum abdriften, vor allem was eben die ökonomische Seite angeht. Übrigens war er auch bekannter oder hat mal zumindest Mahatma Gandhi getroffen und ich glaube, seine Reise durch Indien hat auch seinen Willen gestärkt und ihnen gezeigt, was das britische Empire einst war und zu welcher Größe er es jetzt als Führer der British Union of Fascists zurückführen muss. Also er war Kolonialist und Aristokrat durch und durch und genau. Und er war eben unzufrieden mit den Laissez-faire-Einstellungen sowohl der Labour-Partei als auch der konservativen Partei und vor allem ihrer Passivität gegenüber der zunehmenden Globalisierung der Welt. Seine Ideen sollten eine moderne Lösung für moderne Probleme bieten. Und trotz der Zustimmung eben von diesem Keynes, dem Wirtschaftswissenschaftler, wurde das Memorandum vom Kabinett und von der Labour-Partei abgelehnt. Mosley trat dann von seinem Ministerposten zurück und versuchte dann vergeblich, die Labour-Party doch noch von der Annahme des Memorandums zu überzeugen. Also da sieht man auch, dass er eher die Allianz mit der Labour-Party als mit den Tories sucht in dieser Situation, obwohl er eigentlich konservativer ist. Also ja. Es ist erst ein widersprüchlicher Charakter. Aber dann hat er eben 1932 die British Union of Fascists gegründet, weil er eben gesehen hat, dass das Potenzial der gegenwärtigen britischen Gesellschaft nicht ausgeschöpft wird, dass sich die Parteien entweder in Korruption oder in lärmenden Parteisdebatten verlieren und eigentlich zur Tat geschritten werden muss, anstatt gehadert.
Gehadert.
Okay. Und er ist natürlich in dieser Zeit auch mit dem Politikstil Benito Mussolinis in Berührung gekommen, an den er sich extrem orientierte. Die British Union of Fascists setzte damals eben auf Protektionismus, wie auch in dem Mosley-Memorandum gefordert war antikommunistisch und extrem nationalistisch. Und sie haben sich dann Straßenschlachten geliefert mit kommunistischen und auch jüdischen Gruppen und ja, da gab es wirklich richtig blutige Schlachten, die dann auch dazu geführt haben, dass die British Union of Fascists ein bisschen geschmäht wurde, weil sie einfach viel zu brutal gegenüber Juden und Kommunisten vorgegangen sind. Da sieht man eben, dass die British Union of Fascists auch nie die große Unterstützung innerhalb der britischen Gesellschaft hatte. Zum einen, weil sie eben Privilegien für eine sehr spezifische Gruppe eingefordert hat, auf der einen Seite, weil sie aristokratisch organisiert wurde und auf der anderen Seite, weil es den Leuten auch einfach zu gut ging in Großbritannien. Also da hat der Kommunismus ja auch nie groß Fuß fassen können. Da war jetzt nicht so die große Bedrohung von der kommunistischen Internationalen, wie sie von vielen gefürchtet wurde, sondern Großbritannien war eigentlich das Musterbeispiel für gelungenen Kapitalismus, der natürlich Hierarchien hervorgebracht hat, die gerade der Kommunismus und Sozialismus kritisiert hat. Der Widerspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie, der in der britischen Gesellschaft natürlich durch Aristokratie und dann eben diese krassen Ballungszentren der Industrie, in der für Hungerlöhne in riesigen Hallen gearbeitet wurde, besonders offensichtlich wurde. Aber Mosley hat eben zur Tat schreiten wollen, wollte nicht in Parlamenten seinen Lebensabend fristen, sondern wollte zur Tat schreiten und das ganze Potenzial nutzen, das in der britischen Gesellschaft vorherrschte. Er war eben beeinflusst von dem italienischen Faschismus und auch der deutschen SS, die sich zu diesem Zeitpunkt schon gebildet hatte, und entwickelte daher auch eine Parteiuniform für seine Anhänger, und zwar schwarze Uniformen. Deshalb wurden die auch Blackshirts, so Schwarzhemden genannt.
Also Copy-Paste.
Ja, genau. Und das war eigentlich die SA, Großbritanniens vor der Machtübernahme. Also ein Bund von teilweise Kriegsrückkehrern, teilweise Leute, die Lust auf Krieg hatten und ihn verpasst haben, die gegen gewitterte Gefahren, die nicht existierten, gekämpft haben, gegen Kommunisten, Sozialisten und Juden, und ihr Unwissen getrieben haben. Und eben genauso wie wir es heute auch im modernen Faschismus sehen, das sind Leute, die nicht zwei Sekunden darüber nachdenken, über einen bestimmten Sachverhalt, sondern ein klares Schubladendenken aufweisen und eher zur Tat schreiten, anstatt eine Diskussion zu suchen. Das sind die gleichen Leute, die letzte Generation Leute überfahren, die den Reichstag stürmen oder die bei Demonstrationen auf Gegendemonstranten losgehen. Oder ja, der Faschismus, der steht nicht unbedingt für Debatten und Diskussionen, sondern er steht eben für die Tat und für den Angriff, für Brutalität statt Rationalität und eben dem faschistischen Gefühl.
Ja, also da der romantische Gefühl trumpft über die Diskussion. Und am Ende sollte man sich dann ja auch dem Führer und dem Staat unterwerfen. Und wenn der Staat aber so viel darauf ausgelegt ist, wie der Führer drauf ist, ne, dann ist das natürlich auch so eine emotionale Unterwerfung und so eine Hingabe an eine Führerfigur, die nichts mehr mit Rationalität zu tun hat, auch wenn das oft so da kommt dieser mystische Aspekt einfach durch. Man muss daran glauben, dann irgendwann muss es fühlen. Und da muss man irgendwas machen. In Deutschland gibt es ja viele Beispiele, wo diese Aktion der Tat dann scheinbar irgendwie, also in der Reichspogromnacht, ein klassisches Beispiel, das so dargestellt wurde von den Nazis, als hätte sich da spontan der Volkszorn irgendwie gegen die jüdischen Mitbürger entladen. Tatsächlich war das aber halt von der SA orchestriert und geplant, und es gibt eben die Befehle in den Archiven teilweise noch, die Anweisungen geben, das vorzubereiten, wo man nicht von spontan reden kann, sondern einfach eine Organisation, eine faschistische in ganz Deutschland hatte, die das organisieren konnte. Ja? Und dann dient diese Tat danach auch immer als Rechtfertigung. Mit diesem spontanen Volkswillen, ein spontaner Ausdruck des Volkswillens, ja? mit dem Schund lässt sich eben dann auch alles rechtfertigen.
Ja, der Volkswillen eben als Rationalität, die über allem steht. Die Massen als Rationalität. Die schweigenden Massen, wie sie ja auch von der AfD anscheinend so beschworen werden, die anscheinend alles rechtfertigen. Sie tun so, als würden die schweigenden Massen, also die schweigenden Massen sind so in der Rhetorik von der AfD beispielsweise so Handrednerpuppen. Die können alles sagen, und das eben mit dem Rekurs auf den scheinbar vorhandenen Volkswillen, der natürlich nicht da ist. Aber das macht natürlich den Populismus und auch den Faschismus so gefährlich, dass sie an Gefühle appellieren, dass sie an etwas Absolutes appellieren und auch eine eigene Form der Rationalität fordern. Eine Rationalität, die halt viel mehr auf das Gefühl ausgelegt ist, als auf das, was wir jetzt als klassische Rationalität oder das, was Max Weber oder so als Rationalität bezeichnen würde. Ne? Also Realitäten existieren viele. Und so ist auch die faschistische Realität eine Realität und eine Rationalität, die bestimmten epistemologischen und ontologischen Bedingungen genügen muss, also eine Herkunftsgeschichte auch zeichnen muss von der Nation, auch einer Wissenschaft bedarf, zumindest Techniken, um ihre Wahrheit zu beweisen.
Genau, aber dabei eben in ihrer Stoßrichtung meistens antiaufklärerisch und eher romantisch dann war. Also als Gegenbewegung, die deutsche Romantik, die haben wir bis jetzt noch nicht so viel besprochen, aber das ist da definitiv auch ein Fakt, der, also wir kommen jetzt von Mosley gerade ein bisschen weg, aber das ist bei Mosley eben auch der Fall, dass der aufklärerische Rationalismus nicht mehr die einzige Doktrin ist, nach der man Politik machen sollte, laut den Faschisten.
Ja, Oswald Mosley hat es auch nie darüber hinaus geschafft, mit seiner British Union of Fascists große Parlamentsdebatten oder Einzüge ins Parlament zu schaffen. Sie bliefen ein Fringe-Phänomen, so ein bisschen. Ich glaube, die britische Gesellschaft wusste auch nicht recht, was sie mit ihnen anfangen sollen, vor allem vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wussten sie schon eher, was sie damit machen sollen. Mosley wurde auch inhaftiert wegen Aktionen seiner Schwarzhemden, wegen den Straßenschlachten und weil man natürlich nicht dulden konnte, dass so ein dahergelaufener Piepmatz plötzlich Werbung und Ideologie für das Nazi-Regime in Deutschland verbreitet und die Achsenmächte unterstützt. Und da hat sich dann gezeigt, dass eben die British Union of Fascists auch keine Massenbewegung ist und die Massen begeistern kann und mitreißen kann. Mosley kein Mussolini oder Hitler, dem die Massen an den Lippen hängen und dass das Projekt britischer Faschismus als nationale Bewegung auch irgendwo gescheitert ist. Und Oswald Mosley ist auch, hat es nicht geschafft, den britischen Faschismus zu etablieren. Aber über ihn gibt es auch, oder mit ihm gibt es auch eine, glaube ich, Netflix-Serie, Peaky Blinders. Ich habe selbst noch nicht geschaut, aber anscheinend spielt er da eine tragende Rolle.
Ja, aber ich glaube erst in den letzten Staffeln.
Na gut, vielleicht lohnt sich das trotzdem reinzuschauen in Peaky Blinders.
Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe die erste Staffel mal gesehen und habe es dann nicht weiter verfolgt damals, weil es mir irgendwie gerade da nicht reingepasst hat. Aber ich habe Gutes gehört. Also, keine Ahnung. Ist halt so ein bisschen wie diese deutschen Historienfilme, glaube ich. Auf ein bisschen Unterwelt und ein bisschen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg in England. Also daher sicherlich spannend, mal reinzugucken.
Ja, auf jeden Fall. Und das Erbe von Mosley ist noch insofern bedeutend, auch in der heutigen Zeit, als dass es immer noch, wie auch vorhin genannt, noch britische faschistische Bewegungen gibt, die sich aus der British Union of Fascists herausgebildet haben. Nämlich zum Beispiel die National Socialist League gab es, die sich aus ihr entwickelt haben. Es hat sich das Union Movement, die Action Party und dann die League of St. George, die heute noch aktiv ist, aus der British Union of Fascists gebildet. Und auch in Großbritannien gibt es auch eine aktive Neonazi-Szene. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und das andere Erbe, das er der Welt hinterlassen hat, ist sein Sohn. Und wie das eben so ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und dieser Apfel ist ziemlich braun und schimmelig, genau wie der Baum, an dem er hängt. Nämlich Max Mosley, der Sohn Oswald Mosley, dem Gründer eben der British Union of Fascists, dem großen britischen Faschisten Max Mosley, der war Formel-1-Chef für eine Zeit lang und war Motorsportfunktionär in Großbritannien. Und im Jahr 2008 ist er in den ganzen Boulevardzeitungen einer Orgie überführt worden. Es war ein riesen Medienskandal. Es ging um SM-Praktiken und es ging um ihn. Und ich habe jetzt mal den Originaltitel, wie er zuerst erschienen ist, der das Geschehene schildert, übersetzen lassen vom Internet und werde ihn jetzt mal vorlesen. Der Chef des Motorsports Max Mosley gab gestern vor Gericht eine geheime 45-jährige Geschichte des Sadomasochismus zu. Bestritt jedoch die Behauptung der News of the World, dass er an einer Nazi-thematisierten Orgie teilgenommen habe. Mosley sprach im Royal Courts of Justice am ersten Tag seines außergewöhnlichen Falls gegen die News of the World, die seine Privatsphäre verletzt habe. Also News of the World ist die Zeitung, die zuerst darüber berichtet hat. In einem vollbesetzten Saal 13 gab es kaum einen langweiligen Moment, als der 68-Jährige versuchte, die Zeitung auf Schadensersatz zu verklagen, nachdem sie ihn im März dieses Jahres heimlich gefilmt hatte, wie er das, was sie als krankhafte Nazi-Orgie bezeichneten, genoss. Mosley betonte, dass es sich bei dem Treffen um eine private Party für ihn und fünf gleichgesinnte, einwilligende Frauen gehandelt habe und dass es kein öffentliches Interesse gebe, darüber zu berichten. Mosley, der Präsident des Motorsportsweltverbandes FIA, ist und der Sohn des faschistischen Führers der 1930er Jahre, Sir Oswald Mosley, ist... Er musste offen über seine sexuellen Vorlieben sprechen, was er als ein unglückliches Interesse bezeichnete. Er sagte, dass der Name Mosley sein Leben beeinträchtigt habe und erklärte, warum ihn das Auspeitschen weniger schmerzte, als ins kalte Schwimmbecken zu springen. James Price QC, der Mosley vertritt, sagte, dass das Interesse seines Mandanten an S&M nicht erniedrigend oder krank sei und beschuldigte die News of the World, nicht mit dem modernen Leben im Einklang zu stehen. Es überrascht mich nicht und auch nicht andere, die nicht in einem Elfenbeinturm oder einem Kloster leben oder sicherlich auch ihren Lordship zu erfahren, dass ziemlich viele Menschen, Männer und Frauen, ein faszinierendes Interesse an solchen Dingen haben, sagte er dem Richter Mr. Justice E.D. Price sagte, dass es keinen Beweis dafür gebe, dass die Rollenspiele Nazi-Übertöne hatten. Wenn die Zeitung darauf gehofft hat, Bilder des Klägers zu bekommen, wie er den Hitlergruß macht oder sie Keil sagt oder die Uniform eines Konzentrationslagerkommandanten trägt, wovon wir wissen, dass sie es getan habe, dann würden sie völlig enttäuscht sein, sagte er. Er fügte hinzu, dieser Prozess ist kein Forum, um über die Übel oder die Taten von Sir Oswald Mosley zu debattieren. Die Sünden des Vaters können dem Sohn, der zu einer Zeit geboren wurde, als die British Union of Fascists nur eine Erinnerung war und als Großbritannien bereits im Krieg mit Nazi-Deutschland stand, nicht gerechtfertigt auferlegt werden. Mosley sagte, er könne sich wenige Dinge vorstellen, die weniger erotisch sind als Nazi-Rollenspiele, insbesondere aufgrund der besonderen Assoziationen, die es für ihn habe. Auf die Frage des Anwalts der Zeitung, was er damit meine, sagte er, mein ganzes Leben lang hatte ich meine Vorfahren, meine Eltern über mir schweben und das Letzte, was ich in einem sexuellen Kontext nun möchte, ist daran erinnert zu werden. Sein Anwalt zeigte dem Richter Bilder von Häftlingen im Konzentrationslager Belsen, um die Unterschiede zwischen ihren Uniformen und denen, die Mosley während seiner Session trug, zu verdeutlichen. Er legte eine Rechnung vor, die zeigte, dass die Kostüme 2007 in einem Scherzladen gekauft wurden und verglich sie mit Verkleidungen, die von Marathonläufern getragen werden. Der Artikel beschuldigte Mosley in einem Szenario, einen Konzentrationslagerinsassen zu spielen. Aber Price sagte, dass Mosley in dieser Szene vorgab, jemand namens Timothy Barnes zu sein, der von einem Wächter namens Officer Smith überwacht wurde. Außerdem wurde dieses Rollenspiel vollständig auf Englisch durchgeführt. Kaum, so sagte Price, etwas, das mit Auschwitz zu tun habe.
Oh mein Gott, das ist extrem absurd. Überhaupt, dass das in die Öffentlichkeit gekommen ist und so einem großen Ding wurde, ist natürlich absurd, aber dann auch noch mit dieser Familiengeschichte dazu.
Also einen des größten Faschisten in Nazi-Uniform in der SM-Orgie zu veranstalten, ist auch schon eine Nummer, die man erstmal bringen muss.
Tja, vielleicht verarbeitet er so seine Familiengeschichte. Ich werde nicht als Anwalt bezahlt. Ich werde mir jetzt keine Strategien überlegen, wie man das rechtfertigen könnte. Es ist weder meine Aufgabe noch mein Ziel. Spannender Einblick in die obskure Welt der britischen Faschisten heute. Einem weniger erfolgreichen Projekt zum Glück wie in anderen Ländern. Auch wenn wir mal über die Übel des British Empire und der Kolonialgeschichte der Briten eine ganz eigene Folge oder mehrere eigene Folgen machen sollten. Das ist nämlich nicht zu vernachlässigen. Wir sollten jetzt nicht so tun, als hätten die Briten keinen Dreck am Strecken, nur weil die sich, weil es geschafft haben, die Faschismus-Phase zu überspringen und direkt noch Königreich zu bleiben und Kapitalismus, Hyperkapitalismus und parlamentarischer Monarchismus, wie das irgendwie zusammengeht. Aber da mal reden wir mal anders mal drüber, glaube ich. Für heute ist, glaube ich, genug.
Ja, schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, wenn ihr sechs Orgien feiert, checkt eure Familiengeschichte vorher. meldet euch bei Jonas. Ja. Der berät euch, was okay ist und was nicht okay ist. Naja, genau. Was ist die übliche Line? Unterstützt uns, kauft uns ein Bier auf Patreon im Monat. Wir teilen es uns und freuen uns sehr drüber. Also den Gegenwert von dem Bier, kein richtiges Bier, sondern Geld, mit dem wir dann nicht nur Bier kaufen. Versprochen. wir kaufen auch Server und Sachen für den Podcast. Und vielleicht mal ein Buch.
Das eine oder andere Buch haben wir uns schon gekauft für den Podcast.
Auf jeden Fall.
Uns zugelegt. Streaming kostet. Also es gibt auch ein paar laufende Ausgaben, die wir decken müssen.
Ja, aber die wir, also wer Lust hat, wir freuen uns, genau, nur als Einladung. Und ansonsten lasst uns einfach kostenlos eine gute Bewertung da oder abonniert uns auf YouTube. Wir brauchen noch ein paar Abos bis zu den 1000. Genau. Und dann bis nächste Woche, wenn wir mal schauen, entweder über Miguel Serrano reden oder über Mussolini und italienische Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg.
Oder noch ein paar andere lustige faschistische Bewegungen. Streicht es lustig über faschistische Bewegungen, dann ist es nicht lustig.
Also, was tatsächlich gut passt, ist, dass wir die ganze Zeit nur unlustige Witze machen im Podcast und wir uns über unlustige Themen verhalten. Ich finde, das sollten uns die Leute in den Kommentaren weniger vorwerfen. Ja, so viel zur Selbstverteidigung.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss. Bis bald.